Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ob Opa Nazi war, das lässt sich in einer nun veröffentlichten Kartei überprüfen. Mehr dazu an zweiter Stelle. Wer davon gekommen ist und ob es ein Entweichen gibt, das fragt das Wiener Burgtheater und führt Thornton Wilder auf. Und warum der Bildhauer Brankusch so hoch hinaus wollte, das hören wir danach. Und warum die Kulturszene in Tschechien protestiert, darüber mehr am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute, zu der sie Michael Köhler einlädt. Die Leipziger Frühjahrsbuchmesse, sie ist wieder mal sehr gut besucht und sie erlaubt traditionell einen vermehrten, vertieften Blick nach Osten, auf die Literatur aus Mittel- und Osteuropa. Auf den zahlreichen Podien, da diskutieren Autoren über Russlands Drohungen gegen Europa, über die Wahlen in Ungarn, Studentenproteste in Serbien. Auch beim Blick auf innerdeutsche Verhältnisse, da nimmt die Ostperspektive gewohnt großen Raum ein. Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern stehen vor der Türe. Gelingt der AfD mehr als nur ein Wahlsieg, kommt sie auch an die Macht? Unser Korrespondent Alexander Moritz hat Eindrücke von Diskussionen auf der Buchmesse gesammelt.
An ostdeutschen Stimmen mangelt es auf der Leipziger Buchmesse nicht. Die Leipziger Journalistin Jana Hensel versucht in ihrem Reportageband »Es war einmal ein Land« zu verstehen, vielleicht auch zu verarbeiten, wie die ostdeutsche Gesellschaft sich, wie sie schreibt, von der Demokratie verabschiedet hat. Der Thüringer Soziologe Matthias Quent hat mit »Keine Macht der Ohnmacht« einen Demokratieratgeber geschrieben, der Tipps gibt, angesichts von AfD-Höhenflügen in Umfragen nicht zu resignieren. Der gefragteste Ostautor ist auf dieser Messe wohl Lukas Rietschel. Manche Kritikerin sieht in seinem dritten Roman »Sanditz« den Nachwenderoman schlechthin. Für die Buchpremiere räumte das Leipziger Schauspielhaus seine große Bühne frei, öffnete wegen des starken Andrangs auch die Zuschauerplätze auf dem Rang.
Ich hatte noch nie so eine Aufmerksamkeit. Ich werde hier irgendwie durch die Gegend getragen und fühle mich beseelt und in meinem Ego gestreichelt, wie lange nicht. Es wird also auch Zeit, diesen Ort wieder zu verlassen, damit ich nicht wirklich anfange zu denken, ich wäre der Größte. So.
In Sanditz zeichnet Rietschel ein vielschichtiges Porträt seiner Heimat, der ostsächsischen Oberlausitz. Er erzählt von Braunkohleverwüstungen in der DDR, vom Widerstand in einer protestantischen Kirchgemeinde bis hin zu einer gewissen Widerspenstigkeit zu Corona-Zeiten. Dabei will der 32-jährige Sanditz nicht als Ostroman verstanden wissen, sondern als Blick auf ein spezifisches protestantisches Milieu. Der Osten sei vielfältig, die Leipziger Messe ein wichtiger Ort, um darüber zu sprechen.
Um eben festzustellen, dass es kein homogener Block ist. Das ist doch völlig klar, dass Dresden nichts zu tun hat mit, sagen wir mal, Rostock oder so. Außer, dass die mal in einem gemeinsamen Land lagen, was es nicht mehr gibt. Also da gibt es unterschiedliche Kulturgeschichte, da gibt es unterschiedliche Wirtschaftsräume. Da entsteht idealerweise beides, ein Bewusstsein für die Gemeinsamkeiten und für die Unterschiede und eben auch ein Bewusstsein dafür, dass man vielleicht ein bisschen resilienter wird gegen dann wiederum Zuschreibungen aus, in Anführungsstrichen, dem Westen, der ja gerne den Osten als einen Block sieht, um sagen zu können, nee, aber es stimmt ja eigentlich gar nicht.
Raum für innerdeutsche Debatten gibt auch ein Panel, das Nachwendeperspektiven zusammenbringt. Neben Rietschel sitzt hier unter anderem der YouTuber Alexander Prinz aus Halle, der gerade ein Buch über Oststolz veröffentlicht hat. Er beobachtet, die Abwertung von Ostdeutschland führe dazu, dass in seinem Umfeld die DDR-Vergangenheit zunehmend verklärt würde.
Dieser Sehnsucht nach einer mutmaßlich einfacheren Zeit, dass auch die Frustration, im Osten geblieben zu sein, bei meinen Eltern jetzt immer stärker wird. Mein Vater hat mir vor anderthalb Jahren gesagt, irgendwie habe ich mein Leben vergeudet, weil er gezielt nach der Wende da geblieben war und sich gesagt hat, ich möchte die Heimat quasi mit aufbauen jetzt im Kapitalismus. Und jetzt blickt er drauf zurück und sagt, naja, es hat sich alles nicht gelohnt irgendwie.
Ein Gefühl, das in Parteien wie AfD und BSW einen politischen Ausdruck findet. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Herbst könnte erstmals zu einer rechtsextremen Regierung führen, fürchtet die in Wismar geborene Autorin Anne Rabe.
Da geht es letztlich um die Selbstverteidigung unseres Landes. Und das entscheidet sich ganz klar in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt ganz entscheidend mit, wie das auch für die gesamte Bundesrepublik weitergehen wird.
Trotz dieser politischen Zäsur scheint ihr der Diskurs über Rechtsextremismus in Ostdeutschland auf dieser Messe weniger im Fokus als in den vergangenen Jahren.
Wir kommen da ja nicht wirklich gut voran. Es wird sich zeigen, ob wir im Herbst noch in allen Bundesländern dieser Republik demokratische Parteien an der Macht haben. Vielleicht ist es so, dass wir ja auch als intellektuelle Gesellschaft gerade keine guten Antworten finden.
Ines Geipel beleuchtet in ihrem für den Leipziger Messepreis nominierten Buch Landschaft ohne Zeugen, wie sich die Erinnerung an das Konzentrationslager Buchenwald in Thüringen in Ost und West unterscheidet.
Wenn westdeutsche Besucher nach Buchenwald gehen, ist das eine jüdische Geschichte und für Ostdeutsche ist es eine kommunistische Geschichte und beides stimmt nicht. Das wäre so wichtig, also Buchenwald als eine Kernerzählung für ein gemeinsames Erinnern zu lesen.
Ein anderer Ostdeutscher fand eher wenig Beachtung. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah stellte einen Roman vor, Die Reise nach Europa. Eine Lesung Krahs hatte die Messe wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Als Krah am Messedonnerstag dennoch zum Verlagsstand kam, dürften die meisten Besucher davon kaum Notiz genommen haben.
Alexander Moritz berichtete von der Messe. In Anspielung auf den Buchtitel Opa war kein Nazi über Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, da fragte die Süddeutsche Zeitung kürzlich, war Opa Nazi? Aktuell ist die Frage, weil die NSDAP-Mitgliederkartei im Netz jetzt zugänglich und einsehbar ist. Das National Archive in Washington D.C. hat Millionen mikroverfilmter Personendaten über Nazis freigeschaltet. Ohne Anmeldung, ohne Antrag kann jeder per Mausklick nachsehen, ob und wann Vorfahren oder Angehörige in die Partei eintraten. 16 Millionen Schriftstücke auf mehreren tausend Mikrofilmen sind online. Gerettet wurde das alles nur, weil die Kartei nicht bei Kriegsende geschreddert, sondern den Amerikanern übergeben wurde. Den Zeithistoriker Frank Bösch, Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam, habe ich gefragt, Ihnen ist die Datenbank bekannt, vertraut, und Sie haben damit schon gearbeitet?
Das Anmelden im Bundesarchiv Lichterfelde in Berlin ist nach wie vor relativ aufwendig. Man muss einen Sonderantrag stellen. Man kann die verfilmten Dateien auch wirklich nur im Bundesarchiv selbst einsehen. Und insofern ist dieser freie Zugang auch für die Forschung eine große Erleichterung.
Was bedeutet es, Frank Bösch, wenn ich in dieser Kartei einen Namen finde oder vielleicht auch nicht finde?
Die Kartei ist nicht vollständig. Also insofern kann es sein, wenn man einen Namen nicht findet, dass die Person trotzdem in der NSDAP oder den angehörigen Organisationen wie der SA gewesen ist. Wenn man einen Namen findet, dann weist das erstmal einmal darauf hin, wann die Person eingetreten ist. Und das ist schon eine ganz wichtige Information. Es weist aber noch nicht darauf hin, in welchem Maße die Person den Nationalsozialismus unterstützt hat. Also hier braucht man natürlich dann weitere Forschung.
Was bedeutet die Veröffentlichung für die Aufarbeitung, sagen wir von individuellen Familiengeschichten, also der Vater, der Opa oder vielleicht der Urgroßvater?
Die NSDAP-Mitgliederkartei war lange nicht frei zugänglich und gerade die DDR, die lange auch Kampagnen gemacht hat gegenüber der Bundesrepublik, konnte eben darauf nicht zugreifen. Das hat sich seit den 90er Jahren geändert, zunächst mit wissenschaftlichem Interesse und dann eben auch mit privaten familiengeschichtlichen Interesse kann man sie schon längst eben auf Antrag einsehen, aber man musste eben dafür nach Berlin fahren. Das wird jetzt ganz anders werden. Jetzt werden deutlich mehr Leute einfach prüfen, was hat denn der Vater, der Opa, der Urgroßvater vielleicht gemacht. Das bedeutet, dass sich, glaube ich, mehr Leute damit auseinandersetzen. Und das kann aber nur ein erster Einstieg sein für Fragen, vielleicht für Gespräche in der Familie, wo jüngere Menschen herausfinden, ja, mein Opa war in der NSDAP, und dann vielleicht die Eltern einmal fragen, was das bedeutet hat, wie er sich dazu geäußert hat.
Könnte es nicht aber auch ein, ich nenne es mal, Internetpranger mit fragwürdiger Wirkung sein? Also wenn ich meinem Nachbarn was Fieses nachsagen will?
Nun ist es ja so, dass die jüngsten Mitglieder in dieser Kartei vor 100 Jahren geboren wurden und insofern die Menschen eben nicht mehr leben. Und das ist auch der Grund, warum jetzt erst diese Veröffentlichung kommt und warum sie auch vielleicht jetzt angekündigt ist für das Bundesarchiv, also 100 Jahre nach dem Tod bzw. nach dem Geburtsdatum eben kann man keine Nachbarn mehr entsprechend anprangern.
Wir hatten ja, um auf die Kultur ganz kurz zu sprechen zu kommen, die sehr, sehr späten, ja, Bekenntnisse kann man es gar nicht nennen, Entdeckungen, dass beispielsweise Schriftsteller wie Martin Walser, Siegfried Lenz, Günter Grasser oder auch der Philosoph Hermann Lübbe oder Peter Wabnewski, der Wissenschaftler, viele andere Namen werden zu nennen, erst sehr spät darüber erfahren haben oder die Öffentlichkeit davon erfahren hat. Das heißt, Archive sind ja nicht nur auch dazu da, Dinge bekannt zu machen, sondern sie haben auch eine gewisse Verschleierungswirkung. Das ist ähnlich paradox wie beim Museum. Das Museum stellt nicht nur aus und überliefert, sondern es versteckt und verhindert ja auch. Ist das ein Aspekt, den man auch immer mitdenken muss?
In der Tat war es lange Zeit nicht leicht zugänglich. In den 70er Jahren wurden die ersten Recherchen gemacht und da gibt es eine Überlieferung, wo das Bundesarchiv eben sogar noch warnt, dass Nachfragen gestellt werden, etwa im Kontext der Filbinger-Affäre und anderen, wenn Recherchen gemacht wurden zu prominenten Politikern. Es wurde übrigens auch ausgemacht, dass einige NSDAP-Karteien von berühmten Politikern in einen Safe gewandert sind, gerade damit sie nicht gefunden wurden, wie etwa vom ehemaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Und ob das Ganze jetzt zu Skandalen führt, ist eigentlich schwer auszumachen. Denn prominente Personen, die wurden längst überprüft, für die kann man längst auf Wikipedia-Einträgen eben auch die NSDAP-Mitgliednummer sehen. Es ist aber gleichzeitig eben doch erstaunlich, was bisher nicht untersucht wurde. Und da sind die NSDAP-Mitgliedsakten und Einträge erstmal nur ein erster Hinweis, was jemand gemacht hat. Denn wir haben tatsächlich auch sehr prominente Nazis oder Unterstützer des Nationalsozialismus, die nicht in der NSDAP waren, die nur in Anführungszeichen in hohen Positionen in Ministerien gewirkt haben und dennoch ganz maßgeblichen Einfluss genommen haben auf den Nationalsozialismus. Ebenso gab es dann einen Unvereinbarkeitsbeschluss für die Wehrmacht, sodass wir beispielsweise hohe Offiziere haben, die den Nationalsozialismus unterstützt haben, aber nicht in dieser Kartei zu finden sind. Also wir haben einige prominente Beispiele, wo wir Unterstützer haben des Nationalsozialismus, die nicht in der Partei waren. Das prominenteste ist sicherlich Hans Globke. Hans Globke, Staatssekretär bei Adenauer im Kanzleramt in den 50er Jahren, vielfach angeprangert, weil er im Reichsinnenministerium für die auch Verfolgung von Juden, eine bei den Nürnberger Rassegesetze beispielsweise, eben eine doch unterstützende Wirkung eben auch hatte und Aufgaben hatte, eben natürlich als Kommentator eben auch der Rassegesetze. Aber Hans Globke hat versucht, in die NSDAP reinzukommen, wurde aber nicht aufgenommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben auch die Versuche, in die Partei reinzukommen. Und er kam nicht rein, weil er hier als zu katholisch galt eben. Das heißen, sagen aber erstmal noch nichts darüber, ob jemand Gegner war oder kritisch war oder Unterstützer eben war. Man muss einfach diesen zweiten Schritt jeweils gehen. Ja, und noch genauer nachprüfen, was die Leute gemacht haben.
Sagt der Zeithistoriker Frank Bösch zu den NSDAP-Mitgliederakten, die online einsehbar sind. Der Direktor des Wiener Burgtheaters, das ist seit 2 Jahren Stefan Bachmann. Der regieführende Intendant hat 2 Neuinszenierungen im Akademietheater bislang vorgelegt. Für seine erste Arbeit im Großen Haus bietet er nun eine Starbesetzung auf mit Stefanie Reinsberger, Nikolaus Ovtscherek und Caroline Peters. Sie spielen ein Stück aus dem Jahr 1942. Das heißt, wir sind noch einmal davongekommen von Thornton Wilder. Und in dieser Satire geht die Welt gleich mehrmals unter. Die Menschheit, repräsentiert durch die Familie Antrobus, kommt aber meist glimpflich davon. Martin Thomas Pesel hat das gesehen.
Das ist doch mal eine gute Nachricht zum ungefähr 4000. Hochzeitstag von Mr. und Mrs. Antrobus. Der Weltuntergang ist wieder einmal offiziell verschoben worden. Aber ist das wirklich so erfreulich? Schließlich ist es der kälteste Tag des Jahres und das im August. Um Wärme zu erzeugen, werden sogar Klaviere und Bücher verbrannt. Den ehrenwerten Mr. Antrobus, Erfinder des Rades und des Alphabets, spielt Publikumsliebling Nikolaus Ovtscherek erstaunlich salbungsvoll.
Ich habe noch nie für längere Zeit vergessen, dass das Leben ein Kampf ist. Ich weiß, dass alles Gute und Besondere auf der Welt in jedem Augenblick gefährdet ist und dass man dafür kämpfen muss.
Ansonsten haben wir es in Thornton Wilders »Wir sind noch einmal davongekommen« mit dem zu tun, was sich der Autor im Kriegsjahr 1942 unter einer ganz normalen, biederen amerikanischen Familie vorstellte. Die Mutter, dargestellt von Caroline Peters, schimpft die Tochter, weil die sich schminkt. Und der Sohn erschlägt wieder einmal jemanden mit einem Stein, so wie damals seinen Bruder Abel. Ganz recht, es handelt sich um Kain, bekannt aus dem Alten Testament, nur nennen sie ihn jetzt Henry. Gespielt werden die Kinder von Mehmet Ateşci und Zeynep Buyrac aus dem Ensemble der Wiener Burg, aber auch wirkliche Kinder tummeln sich auf Olaf Altmanns Metallic-Cleaner-Bühne. Sie tragen Mammut- und Dino-Kostüme um anzudeuten, dass dieses Stück in der Urzeit und der Gegenwart gleichzeitig spielt.
Sie haben das Feuer ausgelassen. Hat Ihr Mammut gewolken?
Bist du deppert? Ich hab's doch gesagt, ich verstehe kein Wort von diesem Stück.
Ja, ich habe das Mammut gewolken.
Als omnipräsente Hausangestellte, vor allem aber als Identifikationsfigur auf der Metaebene, rettet Stefanie Reinsberger das Publikum nahezu im Alleingang durch diesen dreistündigen Abend. Kaum hat sich in den Gedanken der Zuschauenden das Unverständnis formuliert, was das alles eigentlich soll, spricht sie es schon mit genussvoll wienerischer Empörung aus.
Also dieser komische Autor, der hat sich überhaupt nicht entschieden, leben wir jetzt in Höhlen oder spielen wir das Stück in New Jersey? Keiner weiß es! Dramaturgie hat sich gedacht, das lässt Platz zum Interpretieren! Viel Spaß! Bist doch deppert, wenn man das am Arsch. Unglaublich! Muss man alles alleine immer eine buttern, ja? Und ich hasse meine Rolle!
Reinsbergers Energie macht Freude. Bloß nur weil eine Schauspielerin auf der Bühne die Sinnhaftigkeit der gesamten Aufführung in Frage stellt, ist die Frage damit noch lange nicht geklärt. Warum um alles in der Welt hat sich Burgtheaterdirektor Stefan Bachmann für diesen 84 Jahre alten Text im Großen Haus entschieden? Wilder nahm satirisch seine eigene Zeit aufs Korn, tadelte gönnerhaft nicht weniger als die ganze Menschheit, lehrte sie aber auch Zuversicht, denn wir kommen ja doch immer davon. Nach der Eiszeit übersteht die Familie Anthropus die Sintflut und dann den Krieg und fängt stets nochmal von vorne an.
Sonst machen wir ja auch nichts, außer immer wieder anfangen. Immer wieder und immer wieder von vorne, aber warum eigentlich?
Ja, warum eigentlich? Mitten in einer Zeit der Multikrisen bräuchte es hierzu eine entschiedene dramaturgische Setzung. Stefan Bachmann aber lässt Wilder spielen, wie er, in der Übersetzung von Barbara Christ, im Buche steht. Nur hin und wieder streicht oder ergänzt er, etwa durch Auszüge aus Ray Bradburys dystopischem Roman Fahrenheit 451. Und wenn das Ensemble ein Problem mit dem Text hat, baut er das eben ein.
Diese ganze Szene ist scheiße. Irgendwie triggert mich das mit meinem Papa selber.
Was?
Mein Papa.
Ratlos vor so viel verschenkter Star-Power und einer unangenehm aus der Zeit gefallenen Stückwahl sei das Fazit am besten von den Figuren selbst ausgesprochen.
War unsere Arbeit umsonst, Professor? Sind wir auf ganzer Linie gescheitert?
Ja.
Davongekommen ist auch unser Autor Martin Thomas Pesel. Er sah in Wien Thornton Wilder. Lange haben wir zu diesem Bildhauer nur Brancusi gesagt. Seit sich aber herumgesprochen hat, dass der 1876 in Rumänien geboren wurde und 1958 in Paris starb, da sagen viele ganz fachmännisch nur Brancusi. Das ändert nichts daran, dass er zu den bedeutendsten, einflussreichsten Künstlern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zählt. Seine quaderhaften, stilisierten Köpfe etwa bilden ein kubistisches Paar und heißen der Kuss. Seilartige Arme und ein Kuss verbinden die Granitkolosse. Später kamen dann polierte Gold-Bronze-Arbeiten dazu. Die neue Nationalgalerie Berlin präsentiert sein Werk in der größten deutschen Retrospektive seit 50 Jahren. Das Pariser Centre Pompidou in Paris wird umgebaut, hat seinen riesigen Bestand nach Berlin verliehen. Carsten Probst über eine spektakuläre Schau.
Irritierend schön liegt er da, der große, goldglänzende Kopf der schlummernden Muse mit den überaus fein stilisierten Gesichtszügen. Konstantin Brancusi, um 1910 entstandene Skulptur aus blank polierter Bronze, erscheint eher wie ein kostbares archäologisches Fundstück oder auch wie der Kopf einer zierlichen Menschmaschine. Doch die Vorbilder dieser Wesen sind allesamt menschlich. Es sind Porträts wie das der Baronin René Irana Franchand oder der ungarischen Malerin Margit Pogani. Einige der Modelle des rumänischstämmigen Bildhauers, deren Züge sich auf wenige Linien reduziert immer wieder in seinen Skulpturen finden, sind auf Fotografien innerhalb der Ausstellung zu sehen. Berühmt ist auch Brancusi eigenwillige Version des griechischen Mythos von Leda mit dem Schwan. Nicht der Göttervater Zeus verwandelt sich in einen Schwan, um Leda beizuwohnen. Die äolische Königstochter wird hier selbst zur Schwänin. Mit ihrem makellos abstrakt geformten Leib aus polierter Goldbronze dreht sie sich auf einer spiegelnden Scheibe und wirft beständig neue Lichtreflexe und Schattenspiele in den kreisrunden Raum, der eigens für diese Ausstellung um sie herum gebaut wurde. Co-Kuratorin Maike Steinkamp.
Bewegung, Licht und der umgebende Raum gehörten für Brancusi mit zur Skulptur.
Um diese bewusst zu inszenieren, nutzte Brancusi Medien wie Fotografie und Film. Dabei fotografierte er seit den 1910er Jahren selbst. Andere Fotografen traute er eigentlich nur selten zu, dass sie gute Bilder von seinen Arbeiten machen würden.
Brancusi stammte aus bürgerlichen Verhältnissen. Es heißt, er sei mit 11 Jahren von zu Hause fortgelaufen und bei einem Zeichenkurs in Craiova sei sein Talent früh erkannt worden. Mit 28 machte er sich nach Paris auf, der Legende nach zu Fuß. Im Künstlerviertel Montparnasse kam er bei Auguste Rodin unter und war auch kurz dessen Assistent. Rodins Einfluss auf Brancusis Frühwerk wird in einigen Arbeiten dieser Ausstellung durchaus sichtbar. Aber den fast 2 Generationen jüngeren Brancusi interessierte etwas ganz anderes. Als entscheidender Anstoß für sein Werk gilt eine Luftfahrtschau in Paris, die er zusammen mit seinen Freunden Marcel Duchamp und Fernand Léger besuchte. Beim Anblick der geschwungenen Stromlinienform eines großen Flugzeugpropellers soll Duchamp zu Brancusi gesagt haben: Kannst du so etwas nicht auch als Skulpturen machen? Das ist die neue Kunst. Und Brancusi scheint diesen Auftrag Duchamps befolgt zu haben. Die Dynamik und Ästhetik lebendiger Maschinen mit ihren reflektierenden Oberflächen verkörpern für Brancusi eine geistige Dimension von Technik. Am vielleicht eindrucksvollsten gelingt ihm das in seiner sogenannten endlosen Säule. Das ist ein 30 Meter hohes Denkmal, das er 1938 zur Erinnerung an die gefallenen rumänischen Soldaten des Ersten Weltkrieges in Târgu Jiu geschaffen hat. Es setzt sich aus gusseisernen Doppelpyramiden zusammen. Die Säule ragt schmal und fragil himmelwärts und scheint sich immer weiter fortsetzen zu lassen. Für Klaus Biesenbach, Direktor der Neuen Nationalgalerie, ist das Zusammenspiel zwischen der Architektur der Neuen Nationalgalerie von Mies van der Rohe und Brancusi Skulpturen der eigentliche Clou dieser Ausstellung.
Dieses Gebäude, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, wenn ich morgens hier ankomme, hat etwas Erhabenes. Dass man fast demütig, dass man hier so rein darf und hier arbeiten darf und so. Und nicht nur das Erhabene ist beiden in diesem Dialog, Mies und Brancusi, wichtig, sondern auch diese Materialität. Wenn Sie auf Holz schauen, ist es auch Holz durch und durch. Und wenn Sie auf Bronze und Stein, und das hat etwas sehr fast Pures, aber auch die Materialität hat etwas Pures.
Da droht jedoch ein Missverständnis, denn Brancusis Werk ist das exakte Gegenteil von erhaben. Seine Köpfe und Formen betonen das Fragmentarische. Sie wirken wie Fundstücke, die sich durch ihren Glanz und ihre dynamische Form in Raum und Licht auflösen. Sie sind keine sakralen Denkmäler, die hier zelebriert werden müssten, sondern sie nähern sich dem Raum, der zwischen den Bedeutungen liegt.
Sagt Carsten Probst über Werke des bedeutenden Bildhauers in der Neuen Nationalgalerie Berlin. In Prag demonstrieren heute erneut Zehntausende gegen die neue rechtspopulistische Regierung. Motto des Protestbündnisses: Wir lassen uns unsere Zukunft nicht stehlen. Der umstrittene Unternehmer Andrej Babiš schürt seit seinem Comeback Sorgen vor einem Umbau Tschechiens nach dem Vorbild Ungarns oder der Slowakei. Kritiker warnen vor einem russlandfreundlicheren Kurs, vor einer Schwächung demokratischer Institutionen, vor Druck auf die öffentlich-rechtlichen Medien. Auch die Kultur sieht sich gefährdet, wehrt sich gegen Sparmaßnahmen und politische Einflussnahme. Selbst ein Boykott des Gastlandauftritts auf der Frankfurter Buchmesse war schon im Gespräch. Hören wir Marianne Allweis.
Die Stimmung in der tschechischen Kulturszene ist angespannt. Seit Tagen finden immer wieder Protestaktionen statt. Zuletzt überraschten Studenten und junge Künstlerinnen mit der größten Kulturdemonstration seit 1989. Eine lebendige Kultur lässt sich nicht überfahren. Wir werden die völlig inkompetenten Schritte des Kulturministers nicht unwidersprochen lassen. Die Kritik richtet sich gegen Otto Klempiersch, seit Dezember Kulturminister für die rechtsliberale Autofahrerpartei. Der Musiker, Marketingmanager und Fernsehjuror mit Stasi-Akte gibt einen harten Sparkurs vor und neue Richtlinien. Unterstützen will der 61-Jährige zum Beispiel lieber Fernsehsendungen für Kinder und Senioren als solche über sexuelle Minderheiten. Auch eine erste prominente Entlassung im Kulturbereich sorgt für Diskussionen. Die Leiterin der Prager Nationalgalerie, Alicia Knast, muss gehen. Die polnische Musikwissenschaftlerin hat in der tschechischen Kunstwelt polarisiert. Ihre Entlassung kam jedoch überraschend. Die größte Kunstsammlung Tschechiens brauche eine neue Ausrichtung, erklärte der Minister. Angesichts der Ereignisse in der Slowakei ist mehr oder weniger klar, wohin das alles führen wird, findet eine Demonstrantin. In Tschechien kündigte Kulturminister Klempirsch an, Fördergelder nicht mehr von Expertenkommissionen vergeben zu lassen. Ab jetzt entscheide er. Wenn es hier im Ministerium bisher üblich war, dass Künstler über die Verteilung von Geldern entschieden haben, dann ist damit bitte Schluss. Der Haushalt ist eine Frage der Prioritätensetzung und der Kulturpolitik des Staates, die von Politikern bestimmt wird. Der Kulturetat schrumpft um 30% im Vergleich zu 2025. Die Vorgängerregierung habe das Budget im Wahljahr aufgebläht, so die Begründung des rechtsgerichteten Politikers auf Facebook. Mit der Kulturszene und den Medien spricht er nicht. Der Etat für die Literaturförderung wurde sogar um 40% gekürzt. Das sei verheerend, klagt der Direktor der Prager Buchmesse Radovan Auer. Im Herbst sei Tschechien zudem Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Unsere Teilnahme in Frankfurt wird glücklicherweise aus anderen Quellen finanziert. Allerdings wäre es natürlich kein gutes Signal an die Welt, wenn wir in Frankfurt erzählen, wie großartig die tschechische Literaturszene funktioniert, gleichzeitig aber sagen müssen, dass bekannte Veranstaltungen dieses Jahr ausfallen und Literaturzeitschriften eingestellt werden. Auch die öffentliche Förderung von Literaturübersetzungen werde so stark zurückgefahren, dass der gesamte Bereich in Gefahr sei, meint Auer. Zwei tschechische Autoren riefen aus Protest zu einem Boykott der Buchmesse auf, dies verhallte allerdings. Der Leiter der Prager Buchmesse ist überzeugt, die Kulturszene in Tschechien sei dem größten Druck seit dem Sturz des Sozialismus ausgesetzt und mit ihr die gesamte freie Gesellschaft.
Berichtet Marianne Alweis. Kulturstaatsminister Weimar lässt offenbar Listen von Jurymitgliedern erstellen. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lurwig.
Nach Informationen des Magazins Der Spiegel fordert Kulturstaatsminister Weimar Namenslisten aller Jurys, die mit der Vergabe von staatlicher Kulturförderung betraut sind. Der Redaktion liegen nach eigenen Angaben E-Mails vor, in denen solche Aufstellungen angefragt wurden. Eine Sprecherin Weimars bestätigte, dass die Jurys in Listen erfasst werden sollen. Kritiker befürchten, dass Weimar damit erneut versucht, sich in die Kulturförderung einzumischen. Zuletzt hatte der parteilose Staatsminister Buchläden von der Liste des Buchhandlungspreises streichen lassen, wegen des Verdachts auf Linksextremismus. Im Februar bemängelte Wolfram Weimar die Arbeit der Berlinale-Chefin Tattel. Sie wurde zwar nicht abgesetzt, aber in einer Mail aus Weimars Behörde hieß es laut Spiegelinformationen, dass im Nachgang zur Berlinale auch die Frage der Jurybesetzung und der Juryberufung virulent geworden sei. Volle Häuser, aber leere Kassen, das ist die aktuelle Lage in der Metropolitan Opera in New York. Mit Yuval Sharons Inszenierung von Wagners Tristan und Isolde feiert die Met derzeit zwar einen großen Erfolg, die Nachfrage nach Tickets ist so groß, dass das Opernhaus sogar eine Zusatzvorstellung für sein Publikum anbietet, aber das alles reiche nicht aus, um die Finanznot des Hauses zu lindern, so Opernchef Peter Gelb.
All we need basically is about $1 billion in an endowment.
Alles, was wir im Grunde bräuchten, wären etwa 1 Milliarde US-Dollar an Stiftungsvermögen. Die Zinsen solch eines Vermögens könnten unsere Probleme lösen.
Weiter sagte Gelb, man müsse die Alarmglocken läuten, denn sonst sei diese so bedeutende Kulturinstitution nicht zu retten. Die Vorwürfe, die die Schauspielerin Colleen Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erhoben hat, zeigen Wirkung. Ulmen soll sogenannte Fake-Profile von seiner Frau im Netz erstellt haben, mit teilweise sexualisierten Inhalten. Bundesjustizministerin Hubich will deshalb nun auch in Deutschland wohl schneller die Gesetze verschärfen, heißt es heute. Kolleginnen aus der Schauspielbranche wie auch zahlreiche Politiker und Politikerinnen unterstützen Colleen Fernandes. Für morgen 16 Uhr ist eine Solidaritätsdemonstration in Berlin geplant. Volle Konzerte und auch volle Kassen dürften wohl die Mitglieder der K-Pop-Band BTS verzeichnen. Millionen Fans auf der ganzen Welt haben das Comeback-Konzert verfolgt. Die Show in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul wurde von Netflix live in 190 Länder übertragen. Wegen des kostenlosen Open-Air-Events riegelte die Polizei weite Bereiche ab und auch Museen und Geschäfte mussten schließen. Die siebenköpfige Boygroup gilt als globaler Motor für K-Pop und als wichtiger Imagefaktor für Südkorea.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach den Nachrichten, die Informationen am Abend, ein Thema dort die Angriffe auf das iranische Natanz. Ihnen einen guten Abend.